FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Nina Ascheron-Polter war im Gespräch mit Magali Kirsch, Head of Partnerships und Director DACH bei SOPOST. Sie spricht über digitales Sampling, Datenqualität und wie Marken mit smarter Zielgruppenansprache Konsumentinnen nicht nur erreichen, sondern begeistern.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Magali Kirsch, Head of Partnerships, Director DACH bei SOPOST. Herzlich willkommen, Magali.
Ja, vielen Dank, Nina, dass ich hier bei euch sein darf.
Magali, was ist der Ursprung von deinem Namen? Klingt das so ein bisschen nach einem Kuchen oder nach einer Eissorte? Ich finde ihn wunderschön.
Ja, danke dir. Tatsächlich kommt mein Name aus Südfrankreich. Da kommt auch meine Familie her, aus der Provence. Und es hat nichts mit Lebensmitteln zu tun, heißt Perle, also wertvolle Perle auf Provenzalisch. Genau, also in Deutschland ein bisschen unüblich und von daher ja sehr spannend, weil ich da auch bei SOPOST, dadurch, dass ich auch Französin bin, in meiner DACH-Region, auch in der Schweiz, auch auf Französisch unterwegs sein kann.
Das heißt, französische Wurzeln, bist in Deutschland aber groß geworden.
Ja, parallel in beiden Ländern sozusagen. Ich habe die Hälfte der Zeit in Frankreich, die Hälfte der Zeit in Deutschland verbracht, habe auch in beiden Ländern studiert und von der auch interessanterweise beide Kulturen wirklich mitbekommen von Kindheit an.
Jetzt ist ein Stück weit auch in deinem beruflichen Weg Beauty verankert. Wie bist du auf FMCG im Bereich Beauty gekommen?
Ja, tatsächlich bin ich jetzt seit, ich habe berechnet, 18 Jahren im Kosmetikbereich unterwegs. Also schon, glaube ich, ja, ist es jetzt meine Branche geworden. Ich bin tatsächlich sehr klassisch, würde ich sagen, nach dem Studium. Also in Frankreich ist ja dieses traditionelle Studium, wo man Business School, Masterstudium, da habe ich auch Marketing gelernt und habe dann den ganz traditionellen Weg des Produktmarketings eingegangen, habe dann auch bei L'Oréal angefangen. Das war mein erster Arbeitgeber, da auch einige Stationen dort belegt und ja, bin auch dort in diesem Bereich geblieben, aber dann irgendwie scheinbar etwas den roten Faden verloren, aber nur scheinbar, weil wie meistens im Leben merkt man dann im Nachhinein, dass sich alle Stationen eigentlich doch perfekt miteinander verbunden haben und habe danach bin dann nach Deutschland gezogen, aus Paris aus, war auch schwanger mit meinem Sohn. Von daher hat sich dann angeboten, dass ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe mit zwei ehemaligen Kollegen von L'Oréal und dann weiterhin im Kosmetikbereich, aber auf der anderen Seite eher consultantmäßig und jetzt seit 4 Jahren bei SOPOST auch auf der Agenturseite, würde ich sagen. Aber sehr spannend, weil immer im Bereich von FMCG.
Mhm. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu L'Oréal und zu deinen Stationen. Welche Stationen waren das, die du dort begleitet hast?
Ich habe eigentlich erst mal im Marketing, operationalen Marketing in Deutschland angefangen. Und dann sehr schnell bin ich dann nach Paris gezogen. Und da habe ich, wie es heißt, International Marketing, also eigentlich Produktentwicklung, dort gemacht. Das heißt, ich habe unterschiedliche Marken dann auch betreut, Designerdüfte und auch bei Biotherm auch Pflege und habe dann die Produkte eigentlich tatsächlich entwickelt. Also von dem Konzept, von der Idee bis zum tatsächlichen Produkt im Geschäft, Model aussuchen, Name aussuchen, Duft aussuchen, Textur, Packaging, alles mögliche. Also wirklich sehr, sehr spannende Zeit.
Mhm. Und du hast ja gesagt auch, du hast dich dann schnell begeistert auch für das Thema Gründen und hast mit zwei Freunden gegründet. Wie genau ist diese Idee entstanden und was genau habt ihr da gemacht?
Also tatsächlich war es auch so eine Opportunity. Also viele Sachen im Leben sind nicht geplant, sondern die kommen auf einmal zu und man muss sie eigentlich nur die richtige Gelegenheit dann auch greifen. Und so hat sich auch ergeben, dass ich dann, wie gesagt, das Land gewechselt habe, zurzeit auch noch schwanger war. Deswegen habe ich dann auch schnell gemerkt, oh, 5 Monate schwanger findet man in Deutschland nicht so einfach einen Job. Und dann kam eigentlich gleichzeitig das Angebot beziehungsweise die Idee mit diesen Kollegen, dass die eigentlich unser eigenes Ding machen. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich das parallel mit anderen Freunden, Kollegen, Ex-Kollegen gemacht habe, weil ich finde, als Team ist dann auch viel stärker, dass jeder seine Stärke dann auch mitbringt und sich dann gegenseitig auch unterstützt. Und die Idee dahinter war, dass wir gemerkt haben, als wir alle bei L'Oréal waren, dass wir sehr, sehr viel Wissen angeeignet hatten, was das im Beauty-Bereich. Und das war noch vor der Zeit, wo Instagram so Hype war und wo so viele Influencer gab. Und da war unsere Idee, dass wir wirklich dieses Wissen mit den Leuten teilen wollten. Und haben wir eine Beauty-Community eröffnet, wo wir wirklich alle unsere Daten, also unser Wissen, sei es auf enzyklopädischer Art und Weise, also in einer Webseite gepackt haben, aber auch Make-up-Artists engagiert haben, die Beauty-Tipps gegeben haben. Auch die Community hat selbst dann engagiert miteinander kommuniziert. Und da hatten wir 190.000 Followern. Das war zu der Zeit noch Facebook, also was eigentlich noch vor Instagram, wie gesagt, aber eigentlich sehr viel, weil wir keinen einzigen Cent in Marketing ausgegeben haben. Das war halt nur dieses Word of Mouth und den Content, den wir generiert hatten. Und haben mit dieser Community auch Produkte getestet. Also so ein bisschen auch der Übergang zu Soapost, dass wir in der Produktentwicklung haben wir alle gemerkt, dass wir dort gearbeitet haben, dass wir, wenn die Konzepte erarbeitet werden, manchmal fehlt auch das Feedback von den Konsumenten, wie gut das dann angenommen wird oder ob es wirklich so ankommt, wie man sich das gedacht hat. Und das haben wir dann mit unserer Beauty-Community dann auch gemacht, dass wir die Marken diese Plattform dann geboten haben, dass die Leute das Produkt auch im Vorfeld testen können.
Meine Wahrnehmung war ja bisher zumindest, dass der gerade auch ganz viel auch in Marktforschung gesteckt wird, ne, um zu verstehen, ob dieses Produkt gut ankommt. Ist es dann eher die Marktforschung, die ausgerichtet ist auf die Zielgruppe, bei der man denkt, sie müsste es mögen? Oder ja, wie würdest du das beschreiben?
Ja, genau. Also so passiert es auch tatsächlich bei L'Oréal und bei anderen Großkonzernen, dass da es gibt halt Unternehmen, die da spezialisiert sind darin und die rekrutieren dann Leute, die der Zielgruppe angehören und die sind dann meistens sitzen dann in einem Raum hinter einer Glasscheibe und das Marketingteam auf der anderen Seite und guckt sich dann halt an, was sie für Fragen stellen. Und das ist zwar immer relevant, also es war zu der Zeit auch noch relevant, es ist aber sehr kostspielig meistens und es sind halt auch Leute, die von dieser Agentur rekrutiert sind. Und unsere Idee war so ein bisschen, wie gesagt, der Vorreiter von diesem Influencern oder von diesem UGC, User-Generated Content, dass man eigentlich die Leute fragt, die der Zielgruppe angehören, aber die wie du und ich, also halt normale Leute sind. Das war halt, ich will sagen, das hat es nicht ersetzt, aber das war natürlich so, dass eine Marke sich das vielleicht nicht leisten kann, die ganze Zeit diese ganzen Focus-Groups zu organisieren. Und das war halt so eine gute Alternative dazu, besonders weil wir halt auch so viele Daten zur Verfügung hatten. Man muss sich vorstellen, die haben auch Fragebögen bei uns ausgefüllt. Wir wussten, wer hat Schwangerschaftsstreifen, wer hat Akne, wer hat was auch immer. Und dann konnte man diese Leute rauspicken, um die Produkte dann auch auszuprobieren.
Ja, also auch weg quasi von exklusiver, teurer Marktforschung hin eben zu diesem User-Generated Ansatz, der sehr wertvoll ist. Und diese Idee, die ihr dann aufgebaut habt, die Community, die ihr aufgebaut habt, was war euer Businessmodell dahinter?
Also tatsächlich haben die Marken haben dann natürlich für diese Produkttests bezahlt. Also es war halt ein Teil unseres Business Bundles war darauf basiert. Für die Community selber war alles kostenlos. Also das war wirklich so ein System, auch wo man Punkte gesammelt hat. Je aktiver man war, je mehr man gepostet, je mehr man kommentiert hat, dann hat es auch dazu beigetragen, dass die Community ja auch wirklich mitgemacht hat. Und wir hatten einen zweiten Teil, der halt nicht so visibel war. Das ging darum, dass wir halt auch Beauty Consultancy, also dadurch, dass wir auch alle drei sehr lange bei L'Oréal und generell in der Beauty-Branche unterwegs waren, dass wir auch Marken bei ihren Webseiten, bei ihrem digitalen Marketing dann auch unterstützt haben. Und das war so ein bisschen unser Business Model. Also das Client-Facing und das Consumer-Facing war ein bisschen getrennt. Und da merkt man auch eigentlich, weil wir haben am Ende das Unternehmen auch verkauft, nachdem wir 6 Jahre daran gearbeitet haben. Und man merkt auch, wie wertvoll die Daten waren, weil im Endeffekt das Unternehmen, das unser Unternehmen dann gekauft hat, war tatsächlich sehr an den Daten interessiert. Und ja, genau, Thema First Party Data.
Und dann ja auch, wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, auch parallel mit deiner Zeit verknüpft, auch als Mama, was ja auch nochmal eine besondere Leistung ist.
Genau, das fand ich eigentlich perfekt in dem Moment, weil man ist ja sein eigener Chef sozusagen. Deswegen kann man seine eigenen Zeiten einplanen rund um die Kinder, weil am Ende waren es ja 2. Und ich hatte gleichzeitig das Glück und wirklich die Chance, dass ich mit denen am Spielplatz sein konnte, die ersten Schritte mitmachen. Also alles eigentlich von zu Hause miterleben konnte, aber auch parallel meinen eigenen Weg, meine eigene Erfahrung sammeln. Und es heißt aber auch sehr viel Multitasking. Das heißt auch nachts um zwei, während man stillt, dann parallel noch eine E-Mail lesen oder halt, wie gesagt, am Spielplatz ja auch manchmal aufs Handy gucken. Aber ich glaube, dann hat man auch das, ich habe es so auch geschafft, mit meinen Kindern viel Zeit zu verbringen und trotzdem diese wertvolle Experience mitzunehmen, die ich dann auch bei Sopus sehr gut wiederverwenden konnte, weil das ist ja auch das, wie gesagt, alle Puzzlestücke haben sich im Endeffekt am Ende ineinander dann eingeknüpft, weil ich genau diese Erfahrung, die ich jetzt mitgebracht habe bei Sopus, also sehr, wie soll ich sagen, Unternehmertum, also Entrepreneurship, dein eigenes Unternehmen zu bauen. Das habe ich ja gebraucht, weil ich bei Sopus die ganze Dachregion alleine aufgebaut habe und sogar das Thema Produkttesting und Community, das ist ja auch etwas, was wir jetzt auch machen. Von daher, eigentlich perfekt.
Nein, damit sind wir auch schon direkt bei Sopus. Du hast schon das ein oder andere angedeutet. Sopus kommt aus England. Liebe Magali, könntest du einmal in einem Satz sagen, was ihr bei Sopus macht?
Ja, tatsächlich ermöglichen wir den Marken, also ihre Produktproben direkt an die passenden Kunden zu verschicken. Also direkt sich die Zielgruppe auszusuchen und dass diese Qualified Leads dann auch ihre Produkte ausprobieren können.
Und ihr macht das ja auch quasi nicht als Bestandteil von anderen Online-Bestellungen, sondern ihr macht es direkt quasi, der einzige Content, der wichtige Content ist, dass im Prinzip dieses Produkt an den Nutzer kommt und er es testen kann.
Genau, also das heißt, es ist dann nicht als Beilage von einer Bestellung bei Flaconi oder Douglas, sondern es ist halt eine richtige Kampagne. Wir verknüpfen uns da mit Media-Kampagnen, sei es Social-Media-Kampagnen oder Retail-Media-Kampagnen. Also es gibt unterschiedliche Wege. Aber da, wo die Marke sowieso schon wirbt, kommt ein Call to Action, dass die Person, die die Werbung sieht, dann auch die Möglichkeit hat, sich eine Probe nach Hause zu bestellen. Und diese Probe wird dann halt wirklich versandt und jeder Person dann nach Hause geschickt, so dass sie in den eigenen vier Wänden die Möglichkeit hat, das Produkt selber auszuprobieren und dann auch Feedback zu hinterlassen.
Aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, über eure Daten Proben zu versenden oder braucht es auch immer das Opt-in vom Nutzer, dass er diese Probe haben möchte?
Also wir sind meistens Data Processor, das heißt, dass wir die Daten halt vermitteln, aber dass wir keine eigenen Daten haben. Es gibt da Ausnahmen, weil wir auch Communities haben oder Partnerschaften, wo wir auch, ich will sagen, nicht wirklich eigene Daten, aber Datenpools haben, die wir verwalten. Also wie zum Beispiel bei New Unidays Community mit den Studenten, also Gen Z orientiert, da können wir natürlich auch Kampagnen aktivieren. Aber ansonsten geht es eher darum, dass wir die Marketingmitteln, die die Marken schon einsetzen, dann auch nutzen. Man muss nicht grundsätzlich ein Double-Opt-in haben, um eine Probe zu bekommen. Das Double-Opt-in dient eher dazu, dass die Kunden, die sich anmelden für den Newsletter, also dass sie als Opt-in dann bei der Marke dann auch eingespendet werden können in der CRM-Datenbank. Aber im Endeffekt reichen die Teilnahmebedingungen. Also in dem Sinne, wenn man da teilnimmt, geht man schon davon aus, dass man einverstanden ist, die Probe zu bekommen und dann auch noch einen Fragebogen dazu.
In England gestartet, auch in Frankreich aktiv und du hast den deutschen Markt aufgebaut.
Genau, wir sind in über 30 Märkten jetzt vorhanden. Hauptsitz ist traditionell England. Der größte Markt ist aber jetzt auch sind die USA. Also da haben wir auch ein Office in New York. Es gibt ein französisches Office und ich habe den deutschen Markt eröffnet vor 4 Jahren, ja.
Ich finde es auch deswegen interessant, weil es natürlich auch hier noch einmal zeigt, was für eine Online-Verschiebung stattfindet. Ja, während ja früher nun mal mehr Menschen auch zum Beispiel zu Douglas in die Filiale gegangen sind und probiert haben, ist es jetzt eben dieser Weg nach Hause. Inwieweit erlebt ihr hier auch Zuwachs in den Zahlen, also an interessierten Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland?
Tatsächlich ist es so, dass ich ja nach Covid angefangen habe und von daher war es ja sehr, sehr spannend, weil man hat auch gesehen, dass die Budgets der Marken sich dann auch total verschoben haben, weil nach Covid haben sie auch gemerkt, dass sie, Douglas ist ein großer Beispiel davon, dass sie Douglas Retail Media eigentlich nach Covid eröffnet haben. Also 2020 hat es ja angefangen bei denen, beziehungsweise in der Covid-Phase, wo sie gemerkt haben, oh, wir müssen jetzt online wirklich Gas geben, weil die Leute ja nicht mehr in die Filiale können. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die Konsumenten jetzt von zu Hause diese neue Art des Kaufens erlebt haben, dass sie alles online bestellen. Und natürlich hat es für einige Produkte halt den Nachteil, dass man einige Produkte wie, sei es Kosmetik, aber auch im Food-Bereich, also alles, was mit den fünf Sinnen zu tun hat, man möchte es trotzdem noch ausprobieren, bevor man es halt bestellt. Und tatsächlich ist es so, also Deutschland ist einer der größten beziehungsweise am meisten wachsenden Märkte von Zoopost. Aber auch generell, glaube ich, ist es eine Tendenz, die weltweit zu sehen ist, wo die Leute jetzt die alles von zu Hause machen können. Also es ist auch der Vorteil, du siehst eine Social-Media-Kampagne auf Instagram von einem neuen Duft, klickst drauf, kriegst die Proben nach Hause und kannst dann mit dem Drive-to-Purchase-Link am Ende das Produkt bestellen. Und du bist hast eigentlich nie da, also du bist alles und hast alles von deinem Sofa gemacht sozusagen. Aber tatsächlich sehe ich jetzt eher im letzten Jahr, würde ich sagen, also jetzt very recently, den Trend wieder zwischen offline und online, dass man da wieder zu einem Merger kommt. Das heißt, dass man auch merkt, dass die ganze Experience, die Brand Experience auch im Point of Sale stattfindet und wo Retail Media jetzt auch wieder in den Geschäften stattfinden möchte und da auch neue Initiative stattfinden.
Wir hatten uns ja auch tatsächlich über ein Retail Media Event kennengelernt, Retail Media Collective, und kommen auch gleich ja noch auf das Thema. Ich würde gerne mal darauf eingehen. Also Beauty, ganz klar, eignet sich da hervorragend, weil man natürlich auch ein oftmals auch eher höherpreisiges Produkt vorab probieren möchte. Wie ist denn jetzt so der typische Ablauf, auch wenn du neue Kunden kennenlernst? Was sind da auch Ziele? Was sind Versprechen, die du einhalten kannst? Kannst du uns da einmal mitnehmen?
Also ja, klar, bei hochpreisigeren Produkten, sagen wir es so, lohnt es sich, die Versandkosten zu zahlen, wenn ein Flakon dahinter 150 Euro kostet. Aber auch für andere Produkte im Food-Segment ein bisschen einen günstigeren Einstiegspreis haben, lohnt es sich ja auch, digitales Sampling zu betreiben. Denn digitales Sampling soll als Tool wirklich gesehen werden. Und es geht nicht nur darum, probier's mal aus, sondern es geht wirklich um eine richtige Marken-Experience und auch um ganz viele Daten. Also Sampling kann, wir haben es ja auch schon so ein bisschen angeteasert, als Marktforschung dienen. Also das heißt, man kann ja auch Fragebögen allen Leuten schicken, die Probe bekommen haben. Das heißt, du hast ja nicht 8 Leute, die in einem Raum sitzen, sondern 10.000, die dein Produkt bekommen haben. Dann hast du auch Einblicke zu diesen Kunden, um die zu verstehen und auch dementsprechend reagieren zu können. Du kannst auch Opt-in-Daten, also Zero-Party-Data, wo Leute sich wirklich dafür entscheiden, mehr Informationen von deiner Marke zu bekommen. Du kannst deine Produktbewertung auch direkt mit den Produktseiten syndizieren in den Online-Shops. Du kannst auch Personalisierungsmöglichkeiten anbieten, wenn du zum Beispiel mehrere Produkte zur Auswahl hast oder mehrere Shades bei einer Foundation, dass man dann auch die Möglichkeit hat, was eigentlich im Store nicht immer gang und gäbe ist, dass die Leute ja auch ihr passendes Produkt dann auch auswählen können. Also das sind ganz viele Sachen, die ich natürlich dann auch mit digitalem Sampling anbieten kann und auch, wie soll ich sagen, dass ich diese Versprechen einhalten kann. Und auch noch dazu, ich glaube, dass eines der wichtigsten Sachen ist die KPIs, die Analyse. Das ist auch so eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich weiß, wie es ist, wenn man auf Marketingseite ist. Und traditionell gibt man die Proben einem Retailer und sagt, tschüss Probe, war schön mit dir und ich weiß nicht, was damit passiert, ich weiß nicht, wer die Probe bekommt, ich weiß nicht, ob die Kampagne erfolgreich war. Da hat man natürlich auch die Möglichkeit durch einem Reporting, durch Analysen, durch Klickrate, durch Engagement Rate, dass man wirklich sieht, wie erfolgreich war eigentlich die Kampagne und was ist der endgültige ROI meiner Kampagne.
Ja, da würde ich gerne mal einhaken. Sampling, das hast du auch gerade nochmal sehr schön gesagt, bietet ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum einen natürlich auch das Feedback vom Nutzer verwenden, um Feedback zu bekommen, ja, zum Gefallen, was man verbessern kann. Ich habe es so verstanden, es gibt ja genauso auch das Ansinnen, ich möchte gar nicht an der Marktforschung teilnehmen, ich möchte wirklich nur probieren und kaufen. Das heißt, das wählt dann auch entsprechend die Marke aus, was gewünscht ist und entsprechend distribuiert ihr dann.
Ja, also wenn zum Beispiel eine Marke sagen würde, unser Hauptziel ist es, Produktbewertung zu sammeln, dann haben wir die Möglichkeit, bestimmte Zielgruppen anzufragen, wie zum Beispiel unsere Community, wo wir wissen, dass die Produktbewertungsrate eher bei 40% liegt gegenüber einem 10% bei Facebook. Da können wir auch dementsprechend auch Empfehlungen geben, wo diese Produktempfehlungen am höchsten sind. Aber es ist ja die freie Auswahl des Kunden, ob er teilnehmen möchte oder nicht. Aber wir können es natürlich steuern, indem wir haben es ja in Deutschland seit 4 Jahren, aber auch weltweit seit 12 Jahren. Wir haben schon viel Expertise dahinter, wo wir auch gut analysieren können und wissen können, wo wir welche Ziele am besten erreichen. Es können auch einige Marken haben, die eher, also ich glaube, alle Marken haben im Endeffekt Sales oder Verkauf als Endziel. Aber es ist natürlich auch, wir hatten es ein bisschen schon gesagt, Retail Media bietet sich dann natürlich auch gut an, wenn man es gut nachverfolgen kann. Es sind aber auch viele, die eigentlich nur Product Awareness haben möchten. Und es geht ja darum, wie gesagt, wenn es Produkte sind, die auch mit den 5 Sinnen zu tun hat, geht es nicht nur darum, dass ein schönes Model auf dem Bild ist, sondern man möchte wirklich das Produkt, dass die Leute das Produkt ausprobieren können. Also je nachdem, was jetzt auch das Ziel ist, können wir es so, wenn jetzt Opt-in-Daten zum Beispiel auch relevant sind, dass es wirklich darum geht, CRM-Daten zu sammeln, da haben wir die Möglichkeit, die Customer Journey so passend passend zu bauen. Und wir können auch pre-qualifying Questions einbauen, das heißt Fragen, das ist auch sehr beliebt, würde ich sagen, momentan, dass die Marken Rich Data haben wollen. Das heißt, dass sie noch mehr Infos über ihre Kunden haben möchten, Geburtsdatum, Namen der Katze, was auch immer. Und das kann man dann auch eingeben und einpflegen, sodass sie in ihrer Datenbank dann auch mehr Informationen über ihre Kunden haben können und sie dann dementsprechend personalisiert ansprechen können.
Was ist da genau das Anreizsystem für den Konsumenten, dass er diese Informationen auch preisgibt?
Also wenn man sie als pre-qualifying question einbaut, das ist dann im Formular, wo man sich anmeldet. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder stellt man die Fragen im Feedback-Formular, das ist nach dem Test. Das heißt, wenn das Produkt schon angekommen ist und da sind natürlich nicht alle Kunden, die eine Antwort geben. Und deswegen sage ich, je nach Kanal sind die Raten unterschiedlich und dann können wir auch Empfehlungen geben. Wenn wir es aber direkt beim Anmeldeformular eingeben, dann müssen die Leute halt ihre Informationen freigeben, damit sie die Probe bekommen. Der Anreiz ist halt dann diese Motivation, an der Kampagne teilzunehmen. Es hat zwar einen kleinen Einfluss natürlich auf die Claimrate, wenn man pre-qualifying questions einbaut, aber meistens merkt man schon, besonders in Deutschland würde ich sagen, wo Deutschland ist schon ein Land im Vergleich zu den anderen Ländern, wo Sopus unterwegs ist, wo die Leute schon ein bisschen vorsichtiger sind mit ihren Daten und nicht gerne immer alles preisgeben und deswegen sind die Kampagnen schon ein bisschen kleiner und deswegen macht es da auch keinen riesigen Unterschied, weil es sowieso schon eine bestimmte Anzahl der Leute sind, die an solchen Kampagnen teilnehmen.
Wenn wir erstmal den Funnel betrachten, also von Awareness Generierung über wirklich Daten zum Gefallen des Produktes erfahren bis hin zu Lead Generierung durch Kauf des Produktes. Wie seid ihr denn hier ungefähr prozentual verteilt bei dem, was eure Kunden buchen?
Also im Endeffekt können wir prozentual, könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß, dass wir aber die Möglichkeit haben, dadurch, dass unsere Consumer Journey alles aufgreift, von Awareness bis Drive to Purchase, weil die Journey ja halt den Kunden begleitet, von dem Moment, wo er die Werbung sieht, bis zum Kaufintention beziehungsweise Push zum Kauf, dass wir eigentlich meistens von vornherein in der Awareness-Phase eingebaut werden oder manchmal in der Consideration-Phase, aber im Endeffekt das dann bis zum Ende begleiten, weil wir auch einen der Treiber sind, die dann auch zum Kauf führen. Wenn du zum Beispiel das in der Awareness-Phase einbaust, also Sokus-Kampagne, das Sampling, dann hast du auch die Möglichkeit bei Meta zum Beispiel diese Leads, die generiert wurden, mit einer zweiten Kampagne dann auch anzusprechen, die vielleicht eine Consideration-Kampagne ist und dann weißt du, diese Leute haben das Produkt schon ausprobiert und können dann kannst du dann noch mehr pushen und sie noch mehr zum Kauf animieren. Aber auch ohne das, dadurch, dass unsere Consumer Journey so aufgebaut ist, dass du das Produkt erhältst, bestellst, erhältst und dann im Nachhinein Feedback hinterlässt und am Ende Drive to Purchase hast und du sammelst ja auch all diese Daten. Die Marke hat dann die Daten und sieht zum Beispiel in ihrer Tabelle die Namen oder die Adressen der Leute, die gesagt haben, ich würde sehr wahrscheinlich das Produkt in den nächsten 6 Monaten kaufen. Deswegen ist es für sie auch eine sehr wertvolle Information, denn all diese Leute können sie dann mit einem Newsletter in den nächsten 6 Monaten wieder ansprechen und so auch wieder zum Kauf animieren.
Ja. Gibt es Kunden, die auch ganz hart von euch den Abverkaufserfolg erfahren möchten?
Ja, tatsächlich. Also und da bietet sich natürlich, also 2 Sachen bieten sich an. Entweder sagen wir in dem Fall, dass sie einen Coupon-Code in dem Drive to Purchase E-Mail einbauen, also einen wirklich unique Coupon oder einen Code, der nur für diese Kampagne dient. Das heißt, sie können dann selber tracken, wie viele Leute den auch eingelöst haben. Dann ist das der Weg wirklich, wo sie ihre eigenen Daten dann auch benutzen können. Oder es läuft über eine Partnerschaft mit einem Retailer, Douglas oder Flaconi. Natürlich hängt es dann immer davon ab, wie willig der Retailer ist, seine Daten freizugeben. Aber da besteht natürlich auch die Möglichkeit, dann den direkten ROI dann zu ermitteln und die Conversion dann auch zu berechnen.
Und vielleicht hier auch nochmal etwas provokant gefragt, auch auf Seite der User. Es kann natürlich auch da sein, dass es da die Hard-User gibt, die einfach auch sehr gerne Proben bestellen. Wie geht ihr hier vor?
Ja, tatsächlich gibt es die. Zum Glück in Deutschland nicht so viel wie in den USA oder im UK. Wir nennen die Freebie Hunters. Gegen die Freebie Hunters sind wir auch gewappnet sozusagen. Wir haben unsere Security an der Tür. Dadurch, dass auch in den anderen Märkten es sehr viele sind, die auch unterwegs sind, haben wir Filtersysteme eingebaut. Das heißt, unser System behält zwar keine Daten, aber so anonymisierte Data Touchpoints. Und wenn unsere Software merkt, dass jemand mehrmals ein Produkt bestellt, also Order Deduplication ist sowieso ausgeschlossen, aber wenn sie merken, dass sogar eine Person an mehreren Kampagnen teilnimmt und eigentlich die ganze Zeit nur kostenlose Sachen bestellt, dann werden die rausgefiltert. Wir haben auch Blacklists von Freebie Hunter Seiten und wir können auch Unique Links benutzen. Das heißt, dass ein Link nicht geteilt werden kann. Das heißt, nur die Person, die die E-Mail bekommt, kann eigentlich diese E-Mail öffnen. Also wir haben schon unterschiedliche Arten und Weisen, um sicherzugehen, dass die Zielgruppe, dass sich die Marke ausgesucht hat, auch wirklich geschützt ist.
Mhm. Ja. An welchem Punkt Marktbearbeitung bist du aktuell in Deutschland? Weil wir hatten ja auch im Vorgespräch gesprochen. Natürlich, Beauty ist ein Bereich, der sich wunderbar anbietet. Es gibt aber auch noch weitere, auf die du schaust.
Genau, ja. Ich bin, wie gesagt, jetzt seit 4 Jahren hier unterwegs, habe auch hauptsächlich mich mit Beauty befasst, weil es mein Lebenslauf auch favorisiert hat, aber auch, weil es natürlich auch das Segment ist, wo wir die meisten Kunden hatten. Nichtsdestotrotz, in den anderen Ländern sehen wir, dass FMCG generell Interesse hat an digitalem Sampling. Und deswegen habe ich jetzt eine neue Person auch im Team, die sich ganz auf FMCG konzentriert. Ziel ist es da auch, uns aufzubauen. Wir sehen auch in den anderen Märkten, dass Segmente wie Pet Food, Babycare, Snacking, sehr erfolgreich sind, weil es auch, ich finde auch, Deutschland ist ein unglaublich aktiver und dynamischer Markt, was Food-Startups angeht. Also da ist wirklich sehr, sehr viel, besonders jetzt im Wellness-Bereich, Proteinpulver und Co. Also da gibt es schon so, so viele Sachen, dass es viel Potenzial gibt, um sich da auch zu entwickeln.
Jetzt würde ich gerne nochmal den Schwank machen zu Retail Media. Wie ordnest du Sopost hier ein?
Also tatsächlich ist Retail Media so ein bisschen mein Steckenpferd. Wie du sagst, wir haben uns ja auch so kennengelernt. Ich habe innerhalb von Sopost auch mehrere Retail Media Partnerschaften aufgebaut. Die erste war mit Douglas, dann mit Flaconi und jetzt sind 2 neue Retailer noch dazugekommen. Und für mich ist es auch sehr interessant, weil es geht ja darum, neue Aktivierungsmöglichkeiten zu bieten, also dass man die richtige Zielgruppe, das ist ja halt unsere Mission sozusagen, die richtige Zielgruppe zu finden, damit wir die Promen in den richtigen Händen bringen. Und da ist natürlich Retail Media ein Segen, weil man auf wirklich Behavioral Data, Purchase Data zurückgreifen kann und sehr präzise segmentierte Kampagnen aufbauen kann. Beispiel ist zum Beispiel Ich hatte eine sehr hochwertige Marke, die eine Creme hatte, wo ein Tiegel 350 Euro gekostet hat. Und du kannst dir denken, dass solche Proben auch sehr hochwertig sind, auch wenn es eine kleine Mini 5ml Jar ist, das ist schon 45 Euro wert. Und deswegen denkt man, man möchte nicht, dass jeder Mann oder jede Frau das halt bekommt, sondern nur die Leute, die auch wahrhaftig Interesse haben dafür. Bei Meta ist es schwierig, diese Zielgruppe zu finden, weil man halt wirklich nur Interessen nachforschen kann, aber nicht wirklich Purchase Power. Und da bietet sich natürlich Retail Media als Aktivierung perfekt, weil man dann kann wirklich gucken, wer hat in den letzten 6 Monaten über 300 Euro für ein Pflegeprodukt ausgegeben, diese Zielgruppe aussortieren, sie dann mit einer Newsletter aktivieren. Und so haben wir auch eine sehr erfolgreiche Kampagne machen können.
Und die weiteren Bereiche, zum Beispiel eben jetzt auch Babyfood, Petfood, da habt ihr auch schon erste Tests umsetzen können.
Also ja, wir haben schon Kampagnen in den Bereichen. Wir suchen tatsächlich noch nach Partnern für Retail Media Aktivierung. Also
was wären Ihr Wunschpartner für euch?
Parallel zu dem, was wir auch sehr erfolgreich jetzt im Parfümeriebereich aufgebaut haben, sehe ich da Partner, sei es jetzt im Lebensmittel, Konsum, würde ich sagen, sei es jetzt Supermarktketten, aber auch Drogerien für alle Hygiene-, Babyfood-, Petfood-Artikel. Also die ganzen DM, Rossmann und Co. Wir arbeiten zwar schon mit denen zusammen in dem Sinn, dass unsere Drive-to-Purchase-E-Mails zu deren Webseiten auch verlinken. Das heißt, unsere Kunden animieren da auch doch den Kauf. Aber es wäre natürlich sehr spannend zu sehen, wie man dann auch von derer Webseite mit deren Daten dann auch Kampagnen aktivieren kann, dass die Marken dann auch direkt dort ihr Sampling auch vertreiben.
Hier bin ich sehr gespannt auf die Resonanz, denn gerade auch Beauty, Do-It-Yourself sind ja nicht die Einkaufsstätten, wo man wöchentlich unbedingt ist. Und gerade der LEH, da isst man ja schon 2-3 Mal die Woche. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da deine Erfahrungen sind. Liebe Magali, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, in die nächsten 3 Jahre, was sind für dich Wünsche, die du gerne erreichen möchtest, erfüllt haben möchtest?
Ja, tatsächlich sehe ich weiß nicht, ob es jetzt in den 2-3 Jahren stattfinden wird, aber es ist so ein bisschen so meine Vision, das habe ich auch schon mit einigen Partnern besprochen, sehe ich das digitale Sampling als Verbesserung der ganzen Prozesskette, was Produktproben anbelangt. Ich habe es ja auch auf der anderen Seite erlebt, weil ich habe ja auch bei Sephora auch mal gearbeitet. Es ist sehr umständlich, jede einzelne Filiale mit den Produktproben von jedem Produkt auszustatten und dann hat die eine Filiale dann doch nicht die richtige Ware etc. pipapo. Ich finde es eigentlich natürlich super, wenn man sagen könnte, mehr und mehr, es gibt ja mehr und mehr die Digitalisierung in den Geschäften. Die Beauty Advisors haben jetzt auch so iPads dabei, damit sie auch gut die Kunden beraten können, dass man dann sagt, die Proben sind nicht mehr in den Geschäften, die sind nicht mehr in den Filialen, sondern die Beauty Advisor haben halt QR-Codes auf den Produktseiten. Und wenn ein Kunde mit denen diskutiert und Interesse hat, wird eigentlich nur der QR-Code eingescannt. Die Probe wird dann nach Hause verschickt. Aber dann weiß man auch, dann weiß jede Marke, wer hat meine Probe bekommen? Und wir können dann auch, wie wir es jetzt auch gerade machen, nachverfolgen, Fragen stellen, Drive-to-Purchase schicken. Also das ist für mich so ein bisschen der Weg nach vorne, dass es auch zu weniger Streuverlusten führt, weil man weiß ja, eine Hälfte dieser Proben, die in der Tüte an der Kasse vergeben werden, die landen eigentlich im Müll. Also auch aus umweltfreundlicher Sicht ist es eigentlich ein totaler Fortschritt und ökonomisch auch auf jeden Fall, dass man halt nicht umsonst produziert. Das wäre so ein bisschen mein Weg, nicht nur im Shop, sondern auch Zeitschriften-Sampling. Also da muss man wirklich aber Tausende von Proben produzieren, um die dann in der Zeitschrift reinzupacken. Hier auch so viele Streuverluste, anstatt das in jeder Brigitte oder Freundin reinzupacken, eigentlich nur einen QR-Code einzuscannen. Und wir kümmern uns dann darum, dass die richtige Person, die Interesse haben, das Produkt bekommen. Das wäre für mich auch so eine Innovation, an der wir schon arbeiten. Also das ist jetzt nicht so weit gegriffen, weil wir haben auch zum Beispiel sehr erfolgreiche Kampagnen im Digital Out of Home. Das ist ja auch, Digital Out of Home habe ich auch gesehen auf der Demexco, ist jetzt eigentlich der neueste Trend eigentlich oder irgendwie nach Retail Media ist jetzt in aller Munde. Und da hatten wir in den USA zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Kampagne mit Rare Beauty von Selena Gomez, die Marke. Und da waren riesige Plakate, Scratch and Sniff, wo man übrigens auch noch riechen konnte direkt mit dem QR-Code und die Leute konnten die Probe auch nach Hause bestellen. Also solche Sachen, solche Initiativen sehe ich jetzt auch für die Zukunft.
Inwieweit siehst du auch die Möglichkeit, dass Händler das Ganze insourcen?
Also machen sie in gewisser Art und Weise, also insourcen, also sagen wir es so, wenn wir es mit Douglas oder Flaconi machen, läuft es ja auch über sie. White Labeling wir dahinter, weil wir halt da schon die Expertise bieten. Es gibt auch die Möglichkeit, das sind wir ja auch schon am Besprechen, dass wir Checkout-Sampling integrieren, also auch diese Möglichkeit, dass die Proben nach einem Kauf bestellt werden können und in dieser Box, wo schon sowieso eine Bestellung stattfindet, noch reingepackt wird, aber trotzdem das Tracking stattfindet. Da sind wir auch so ein bisschen in der Diskussion, weil natürlich würde es dann auch die ganzen Abwicklungskosten ersparen und auch von Umweltsicht natürlich dann auch Sinn machen. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, da sind wir im Gespräch und es ist aber auch so, man merkt, dass so große Unternehmen wie L'Oréal oder Douglas haben zwar auf gewisse Weise die Möglichkeiten, das alleine zu machen, aber brauchen trotzdem die Expertise von Leuten, deren es das Metier ist, weil es schon eine bestimmte, ein Aufwand ist dahinter, wo wir natürlich auch helfen können und es bis jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich zusammen machen.
Und zum Abschluss, welche Marke magst du derzeit besonders gern?
Dadurch, dass ich die Chance habe, mit allen Marken zu arbeiten, bin ich eher so ein bisschen am Rumtesten, das eine und das andere. Nicht, dass ich die Produkte besonders mag, aber die Werte bin ich so ein großer Fan von Dove. Also die ganze Body Positivity und auch, es gab ja die letzte Kampagne Don't Call Me Beautiful, dass man den Mädchen immer sagt, du bist schön, du bist schön, du bist schön, aber dass man auch andere Worte benutzen sollte. Das hat natürlich bei mir auch große Resonanz, weil ich es auch mit meiner Tochter sehe, dass man auch aufpassen soll, sehr inclusive, nicht nur Mädchen auf ihrer Schönheit dann zu beschränken. Also das sind vielleicht so, und das finde ich auch natürlich auch spannend am Marketing. Es geht ja nicht immer darum, dass Werbung um das Produkt zu machen, sondern Werbung um die Marke, um die Werte und darauf, auf diesen Weg hat man dann Interesse und Affinitäten mit dem Produkt, ja.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Magali, für das ganz tolle Gespräch.
Danke dir.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.